RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 12. Mai 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Alle Anti-Pancasila-Organisationen werden aufgelöst. 16 indonesische Tagungsindustrieziele werden bei IMEX Frankfurt geworben werden. Ein Kernforschungszentrum bedeutet kein Kernkraftwerk. 678 buddhistische Häftlinge bekommen Straferleichterung des Feiertages Waisak. Indonesien wird alte Kriegsflugzeuge und Schiffe ersetzen. Restaurierung der Torflächen bekommt den Respekt von der Welt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Generaldirektor für die Einheit des Volkes und Politik in dem indonesischen Innenministerium, Sudarmo, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass die Regierung die Massenorganisationen auflösen werde, die gegen die Staatsideologie Indonesiens Pancasila seien. Man dürfe die Massenorganisationen gründen, die aber nicht gegen die Normen der Pancasila seien, sagte Sudarmo weiter. Ihm zufolge müssen die Gründung und die Aktivitäten der Massenorganisationen den Regulierungen entsprechen. Die Regierung werde entscheidende Maßnahmen treffen, wenn die Massenorganisationen die Absicht haben, die Staatsideologie Indonesiens Pancasila zu ändern oder zu ersetzen, fügte Sudarmo hinzu. Indonesien wird bei der Ausstellung IMEX vom 16. bis 18. Mai 2017 in Frankfurt, Deutschland, für die indonesische Tagungsindustrie. Die Stellvertreterin für die Entwicklung der Tourismusmärkte in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Afrika in dem indonesischen Tourismusministerium, Nia Niscaya, erklärte gestern in Jakarta, dass Indonesien bei der Ausstellung IMEX in Frankfurt für 16 Tagungsindustrieziele werben werde. Indonesien gehöre jetzt zu einer der Alternativen, um den Platz für internationale Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen oder auf Englisch MICE zu werden, sagte Nia Niscaya weiter. Ihr zufolge biete Indonesien dabei den ausländischen Veranstaltern verschiedene Themen und vollständige Einrichtungen sowie den internationalen Bedienungsstandard in 16 Tagungsindustrieziele an, die in den Stadtzentren und in den Erholungsorten mit schöner Natur und Kultur liegen. Die 16 Tagungsindustrieziele seien unter anderem in Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Batam, Padang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Manado, Solo, Lombok, Bintan, Palembang, un Balikpapan. Fukte Nianis Caya Hincu. Der Leiter der Nationalen Atomkraftbehörde Indonesiens Batan, Jarod Susilo Wisnubroto, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass die indonesische Regierung kein Atomkraftwerk in Ostkalimantan bauen werde. Ihm zufolge werden Indonesien und Russland zusammenarbeiten, um auf der Insel Kalimantan ein Kernkraftforschungszentrum zu bauen. Wisnubroto betonte, wir bauen nur ein Forschungszentrum für Kerntechnologie und wir werden die Kerntechnologie benutzen, um die Nahrung zu konservieren. Batan wählt Ost-Kalimantan als ein Kernforschungszentrum, da die Insel Kalimantan sicher von Erdbeben und Tsunami-Flutwelle ist. Wisnubroto brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die lokalen Bürger den Bau des Kernforschungszentrums unterstützen werden. Die indonesische Regierung hat anlässlich der Gedenkfeier des buddhistischen Feiertages Waisak 2017 678 buddhistische Häftlinge eine Sonderstraferleichterung gegeben. Es gibt in ganz Indonesien 1769 buddhistische Häftlinge. Der Generaldirektor des indonesischen Gefängnisses I. Wayan Dusak sagte gestern in seiner schriftlichen Meldung, dass durch diese Straferleichterung 23 Häftlinge befreit seien und 655 ihre Strafe erledigen. Die buddhistischen Häftlinge in ganz Indonesien erwarten diese Straferleichterung anlässlich des buddhistischen Feiertages Waisak. Diese Straferleichterung werde den buddhistischen Häftlingen gegeben, wenn sie substantive und administrative Bedingungen erfüllt hätten. Durch diese Straferleichterung sollten die Häftlinge selbst mehr beobachten, sodass sie sich verbessern könnten, erklärte Iwayan Dusak weiter. Indonesien wird alle Kriegsflugzeuge und Schiffe, die schon 30 bis 40 Jahre alt sind, ersetzen. Dies wartet auf den Beschluss von Präsident Joko Widodo und die Zustimmung vom Parlament. Das sagte der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizard Riakudu nach der Meldung des Verteidigungsministeriums vorgestern in Karlberg Kessel, Stockholm, Schweden, nach dem bilateralen Treffen mit seinem schwedischen Amtskollegen Carl Anders Peter Hultqvist. Ria Mizard Riakudu sagte dazu weiter, er interessiere sich für einige schwedische Militärindustrien, wie unter anderem Waffen, Militärtechnologiesystem, einschließlich des Kriegsflugzeugs vom Typ JAS 39 Gripen, das vom Saab hergestellt werde. Prinzipiell werde Indonesien das alte Ausrüstungssystem ersetzen, es könne aber nicht instant realisiert werden, so der Verteidigungsminister. Der Besuch des Ministers Ria Mizard Riakudu in Schweden dient dazu, den Zusammenarbeitsvertrag im Verteidigungsbereich, der Anfang Dezember letzten Jahres von den Verteidigungsministern beider Länder unterzeichnet wurde, umzusetzen. Viele Länder reagieren positiv auf das Arbeitsprogramm der indonesischen Regierung, um die Torfflächen mit 2 Millionen Hektar groß zu restaurieren. Der Leiter der Behörde für die Restaurierung der Torfflächen, Nazir Fuad, sagte dazu, dass einige Länder wie unter anderem Deutschland, Norwegen, Großbritannien, Dänemark, Australien, Kanada, Japan und Südkorea eine Finanzhilfe gewährt hätten, um die Durchführung des Programms der Regierung zu unterstützen. Nazir Fuad sagte vorgestern in Palembang, Südsumatra, dass neben der Aufforstung die Restaurierung der Torfflächen auch eine der heutigen Aufmerksamkeiten der Welt sei. Momentan sei die Reaktion der Welt auf Indonesien sehr positiv. Die internationalen Gemeinschaften respektieren den Wunsch Indonesiens, um die Torfflächen zu restaurieren. Dieses Programm sei vor der Existenz der Verpflichtung der Mitgliedsländer Bond Challenge aufgestellt worden. Es werde von Genpool, Garten und künstlicher Torfwald im Dorf Sepucuk, Ogan, Komering Ilir, Süd Sumatra seit 2011 bewiesen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.582,82 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.446,49 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.318 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 69%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema die südkoreanische Politik nach dem ausgewählten Präsidenten Moon Jae-in, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Südkorea hat eine neue Phase betreten, nachdem Moon Jae-in der Sieger sein wird und zum neuen Präsidenten in Südkorea ausgewählt worden ist. Moon, der die liberale Politik hat, hat absolut von seinen Konkurrenten Hong Jong-pyo, dem Gouverneur der Provinz Süd Gyeongsang, und An Cheol-so, dem ehemaligen politischen Alliierten und dem besten Freund von ihm, gewonnen. Wie die Medien im Ginseng-Land berichtet wurden, ist Moon in der Kampagnenzeit der Lieblingspräsidentskandidat geworden, da der konservative Block sich darum bemühte, vom Korruptionsskandal aufzuerstehen. Wegen des Skandals wurde der Absturz von Präsident Park Geun-hye hervorgerufen. Der Sieg von Moon hat eigentlich den konservativen Block alarmiert, da seine Regierung die Politik in den Beziehungen mit Nordkorea ändern und die Beziehungen mit den USA verschlechtern werde. Die Besorgnis ernsten, da in der Kampagnenzeit Moon mit seiner liberalen Richtung versprochen hat, um die Beziehungen mit Nordkorea mit kommunistischer Richtung zu verbessern. Moon als der ausgewählte Präsident brachte seine Absicht zum Ausdruck, das Verteidigungssystem gegen US-Raketen in Seongju wieder zu überprüfen. Der Politikplan des 64-jährigen neuen Präsidenten ist eine Realisierung der Politik der liberalen Gruppe in der Regierungszeit von Roh Moo-hyung. Es ist verständlich, da unter der Führungszeit der Regierung von Roh Moo-hyung Südkorea die Kooperation mit Nordkorea begann. Dazu entsandte Südkorea eine Hilfe in großer Menge nach Nordkorea und bearbeiteten beide Länder ein gemeinsames Projekt. Um diese Zeit amtierte Moon Jae-in als Team des Präsidenten Park Geun-hye. Deshalb bezeichnet der Sieg von Moon Jae-in das Ende der Führungsära von Park Geun-hye. Eine Frage entsteht, wie die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA später ist. In der Tat hat Moon seit langem den Beschluss von Park Geun-hye hart kritisiert, da er die USA genehmigte, um die Raketen von THAAD zu installieren. Moon zufolge sei die für Nordkorea angewandte Politik erfolglos geblieben. Moon wird einen Dialog mit Nordkorea führen und Nordkorea dazu einladen, seine Nuklearambitionen zu verlassen. Es kann sein, dass angesichts der Politikänderung die USA, die kürzlich Nordkorea unter Druck gesetzt haben, nun diplomatische Schritte mit Nordkorea unter der Führung des neuen Präsidenten Moon Jae-in erwägen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, Internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse am 12. Mai. Der Manitoba Act war ein Gesetzesbeschluss des kanadischen Parlaments und wurde am 12. Mai 1870 verabschiedet. Mit Inkrafttreten am 15. Juli desselben Jahres wurde das Staatsgebiet Kanadas erheblich erweitert und innerhalb des Erweiterungsgebiets die Provinz Manitoba geschaffen. Der Manitoba Act ist bis heute Teil der kanadischen Verfassung. Nach der Gründung der Provinz Manitoba auf Grundlage des Manitoba Acts wurde Riel mehrfach für die Provinz in das kanadische Parlament gewählt. Konnte das Mandat aber nie antreten, da ihm eine Amnestie für die Red River Rebellion weiter verwehrt blieb. Die Métis konnten auch sonst wenig von ihren neuen Rechten profitieren. Ihre Lebensgrundlage bildete zu gleichen Teilen Landwirtschaft und Profitieren. Ihre Lebensgrundlage bildete zu gleichen Teilen Landwirtschaft und Büffeljagd. Die Büffel wurde aber in den 1870ern nahezu ausgerottet und so verlieben sie Irland und folgten den Restbeständen nach Westen in die heutige Provinz Saskatchewan. Als auch dort die Jagd keinen Ertrag mehr brachte, riefen sie Riel aus seinem Exil in den USA, der sie 1085 in der Northwest Rebellion führte, die aber scheiterte. Riel wurde im gleichen Jahr wegen Hochverrats hingerichtet. 1881 wurde das Gebiet Manitobas zwischenzeitlich als Briefmarkenprovinz verspottet, mit einem weiteren Beschluss deutlich vergrößert. Seine heutige Ausdehnung bis an die Hudson Bay erreichte es mit der größten Erweiterung. Die Schlacht bei Charcoal, auch zweite Schlacht Charcoal, war eine größere Schlacht im deutsch-sowjetischen Krieg, die vom 12. bis 28. Mai 1942 in der Nähe von Charcoal, heute ukrainisch, stattfand und nach sowjetischen Anfangserfolgen zur Einkesselung eines großen Teils der Angriffsverbände durch einen deutschen Gegenangriff führte. Charcoal war aufgrund seiner zentralen Lage bei Vormarsch und Rückzug der deutschen Wehrmacht mehrfach umkämpft. Es fanden während des Zweiten Weltkrieges in der Region insgesamt 4 Schlachten statt. Die erste ereignete sich bei deutschen Vormarsch im Oktober 1941. im Februar und März 1943 entbrannten erneut heftige Kämpfe um die Stadt, die als dritter Schlag um Charkau bekannt wurden. Nach zwischenzeitlicher Rückeroberung durch die Rote Armee folgte eine erneute deutsche Einnahme. Im August 1943 wurde die Stadt im Rahmen der Belgorod-Charkower Operation von sowjetischen Truppen endgültig zurückerobert. Die Europäische Nachbarschaftspolitik ENP ist ein Programm der Europäischen Union, das am 12. Mai 2004 von der EU-Kommission als Strategiepapier vorgelegt wurde. Strategisches Ziel der ENP ist es, einen Ring stabiler, befreundeter Staaten um die EU herum zu etablieren. Ergänzend zur europäischen Nachbarschaftspolitik sind 2008 die Union für das Mittelmeer und 2009 die östliche Partnerschaft gegründet werden. Hauptelemente der ENP sind die wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit. Dabei soll Ländern ohne eine Betrittsperspektive durch eine stärkere Anbindung an die EU Anreize zur Modernisierung ihrer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gegeben werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema Indonesien hat die Verpflichtung, die IORA-Rolle zu stärken. Indonesien hat die Verpflichtung, die Rolle der Assoziation des Indischen Ozeanlandes IORA zu stärken. Dies dient dazu, die Sicherheit und Wohlfahrt des Gebietes zu verbessern. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla vorgestern in Jakarta bei der Eröffnung der IORA-Ministerkonferenz, die vom 8. bis zum 10. Mai stattfand. Als Staat im Indischen Ozean und Inselstaat habe Indonesien die Verpflichtung, den maritimen Geist zu wecken. Daher respektiere der Vizepräsident die IORA-Mitgliedsländer und die IORA-Dialogspartner bei dieser Ministerkonferenz, um die Finanzierung der Blauen Wirtschaft zu realisieren. Yusuf Kalla fuhr fort, Indonesien habe national einen strategischen Plan zur Entwicklung der nachhaltigen Blauen Wirtschaft, wie unter anderem durch das Ziel der Reduktion von 70% der Plastikabfälle immer bis 2030 gemacht. Er forderte vorgestern in Jakarta bei der Eröffnung der Ministerkonferenz der Assoziation der Indischen Ozeanrandländer IORA sich auf die Bekämpfung der Praxis des Fischdiebstahls zu fokussieren. Ihm zufolge seien die maritime Erzeugnisse Quelle der Wirtschaft der Bevölkerung und deshalb solle der grenzüberschreitenden Kriminalität erhöhte Aufmerksamkeit weltweit gewährt werden. Dazu sollten alle IORA-Länder internationales Recht realisieren. Der Vizepräsident Yusuf Kalla erklärte weiter, dass das Meer und der Ozean die Zukunft der Nation sei. Ihm zufolge sei das Leben von Millionen von Menschen auf der Welt von Meeresressourcen abhängig.
Die Gesellschaften Arbeitsplätze für mehr als 200 Millionen Menschen auf der Welt. Der Vizepräsident bedauert aber die Aktivitäten der Bevölkerung, die das Meer verschmutzt hätten und damit die Zerstörung der Küstenlebewesen wie auch eine Verminderung der Fischzahl hervorgerufen hätten. Das IORA-Ministertreffen in der zweiten IORA der sogenannten Blauen Wirtschaft ergab die Jakarta-Deklaration zur Entwicklung der Blauen Wirtschaft im Gebiet der Indischen Ozeanlandsländer. Der stellvertretende Leiter der Abteilung für maritime Angelegenheiten des Ministeriums für Maritimes und Fischereiangelegenheiten, Arif Hafaz Ugroseno, der diese Ministerkonferenz führte, sagte der Nachrichtenagentur Antara in Jakarta, dass es bei der Jakarta-Deklaration um die Entwicklung der Wirtschaft auf maritimer Basis durch Umwelterhaltung handele. Die Jakarta-Deklaration umfasse einige Hauptsektoren, wie unter anderem die Fischerei, erneuerbare Energie, Häfen, Verschiffung, den Bergbau, maritimen Tourismus sowie die Forschung und Entwicklung des Meeres. Bei der Ministerkonferenz wurde auch die freiwillige Verpflichtung in Übereinstimmung von 21 IORA-Mitgliedsländern, nämlich das Konzept der Bauernwirtschaft zu realisieren und die Zusammenarbeitschancen mit anderen Mitgliedsländern zu eröffnen, besprochen. Indonesien, Indien, Singapur und Australien erklärten deutlich die Verpflichtung zur Realisierung der Bauernwirtschaft, sagte Arif Hafaz Ugroseno weiter. Ihm zufolge bestehe diese Verpflichtung unter anderem aus der Fortbildung und der Verbesserung der Kapazität des Hafenmanagements, der Restaurierung der Korallenriffe und der Bewältigung der Folgen aus dem Klimawandel. Die IORA-Mitgliedsländer stimmten darin überein, die Finanzierung zur Durchführung der Projekte der Blauen Wirtschaft durch die Teilnahme des Privatsektors festzulegen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörer und Hörer des Thema Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen die Tradition Umalenge vorstellen. Liebe Zuhörer, das Dorf Maria in der Westnusa Tenggara liegt etwa 32 Kilometer östlich der Gegend Raba Bima im gleichnamigen Bezirk Bima. In diesem Dorf wohnen
58 Familien. Etwa 75% der Bevölkerung sind größtenteils als Landwirte tätig. Sie bearbeiten die vom Regen abhängigen Flächen mit der Größe von 400 Hektar. Dazu gehört der Ackerbau im Hügelgebiet und die dortige Bevölkerung hat im Gegensatz zu der in anderen Regionen Indonesiens nur einmal pro Jahr eine Ernte. Trotzdem mangelt es ihr nicht im ganzen Jahr an Nahrungsmitteln und leidet sie nicht unter Hungersnot. Denn es gibt dort zwei Arten von Umas, das sind Reisscheunen, die Uma Lenge und die Uma Jompa. Durch diese Uma-Arten wird die dortige Bevölkerung zur Sparsamkeit gezwungen, damit sie von Nahrungskrisen verschont ist. Liebe Zuhörer, Jompa ist ein Haus mit Holzwand und mit Dachziegel. Die Bevölkerung des Dorfes Maria nutzt diese Scheune, um Reis nach der Ernte aufzubewahren. Zwei bis dreimal pro Jahr entnimmt die Bevölkerung Reis, um ihn zu stampfen, wenn sie keinen mehr zu Hause hat. Neben Uma Jompa gibt es Uma Lenge. In diesen Scheunen werden neben Reis auch andere Nahrungsmittel wie unter anderem Mais, Getreide und Nüsse aufbewahrt. Obwohl diese Scheunen die gleiche Größe, nämlich 5 bis 7 Meter Höhe und auf 4 Säulen stehen, haben sie auch Unterschiede. Die Umalenge ist kegelförmig mit Strohdach, während Jompa eine Holzwand-Dachziegel oder Blechdach hat. Uma Lenge kann 300 Säcke Reis aufnehmen. Uma Jompa kann nur 100 Säcke Reis aufnehmen. Die beiden Reisscheunen liegen etwa 500 Meter von der Dorfsiedlung entfernt. Es gibt insgesamt in der Region 106 Umas, 93 Umas Jompa und 13 Umas Lenge. In der Nutzung von Uma Lenge und Uma Jompa folgt man einer ungeschriebenen Regel. Beispielsweise verkauft die Dorfbevölkerung ihre Reisernte nicht, die in den Umas aufbewahrt wird, denn die Kapazität ist beschränkt. Eine andere Regel bestimmt, dass die Bevölkerung zwei bis dreimal monatlich Reis von den Umas nehmen dürfen, um ihn zu stampfen. Wenn mehr entnommen wird, gilt dies als Schande. Diese Regelung gilt für alle, einschließlich der Familien der Landwirte, die keine Umas haben. Dieser lokale Brauch der Dorfbevölkerung von Maria wird konsequent von der dortigen Bevölkerung und Regierung erhalten. Beispielsweise wird man im nächsten Juli das Festival Uma Lenge durchführen. Mehr als 1000 in uns ausländische Touristen, wie unter anderem aus den USA, Australien und Deutschland, werden dabei anwesend sein. Bei diesem Festival wird die Tradition Ampafari gezeigt. Nach der Ernte übt die Bevölkerung gewöhnlich diese Tradition im Kompleks Uma Lenge. Ampafari ist die Dankzeremonie der guten Reisernte. Dabei betet die Bevölkerung und bringt den Reis in die Uma. Danach ist sie gemeinsam. Neben den Ampafari zeigt die dortige Bevölkerung auch verschiedene Kunstvorführungen, wie den Tanz Pamanca, den Tanz Tanam Padi und den Tanz Burawongi Monca oder Begrüßung Tanz. Liebe Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Umalenge. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über Boresima. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Love ist ein wichtiges Element für das menschliche Überleben. Gesund zu leben, brauchen die Menschen saubere Luft. Doch heute ist es schwer für die Menschen, saubere Luft zu erhalten. Das Volumen der Fahrzeuge, die überfüllten Autobahnen, Schornsteine, Waldbrände und viele andere Dinge haben einen Einfluss auf das Klima. Es gibt viele Maßnahmen, die von Menschen ergriffen werden, eine saubere Luft zu erhalten. Eine von ihnen ist die Erfindung von Boresima, was von einer Gruppe von Studenten UNY Yogyakarta erstellt wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Verschmutzung in den Industriegebieten und Städten verursacht das Einatmen ungesunder Luft, die zu einer Vielzahl von Krankheiten wie Asthma, Bronchitis und akuten Atemwegsinfektionen führt. Viele Wege wurden von verschiedenen Parteien unternommen, die Luftverschmutzung zu reduzieren. Beispielsweise durch Reduzierung der Verwendung fossiler Brennstoffe, Rauchgasfilteranlagen, Schaffung eines effizienten Transportsystems, Reduzierung der Nutzung von Privatfahrzeugen und grüner Bepflanzung in stark belasteten Bereichen. Es gibt Leute, die sich die Umwelt kümmern, sie entwickelt dann umweltfreundliche Technologien, die Luftverschmutzung zu kontrollieren. Zu ihnen gehören Haris Erdianto, Danang Wahyu Prasetyo, Pandu Echos Fasudeva, Siti Masrifatun Azahro, und Anik Nur Laili. Diese Studenten der Universität Negeri Yogyakarta entwickelt eine Luft-Einhaltungstechnologie auf Basis der Plasma-Technologie, die umweltfreundlich ist. Dieses Tool wird Boresima Pollutant Reduction mit Plasma genannt und ist zunächst ein Prototype. Liebe Hörer, der Teamleiter von Boresima, Haris Erdianto, and student der Elektrotechnik Ausbildung UNY war bei der Herstellung von Boresima durch das erhöhte Volumen an verzeugen in seiner Umgebung motiviert. Dabei wird die Plasmatechnologie mit Schadstoffgas entfliehen Sensoren als Plasmakontroller eingesetzt. Neben der Plasmatechnologie verwendet dieses Tool auch umweltfreundlichen Strom aus Solarzellen. Danang Wahyu Prasetyo aus dem Team Poresima Fukinchu das Signale durch Schadgase detektiert werden in Mikrocontroller gesendet werden, ein Gebläse zu starten. Dann saugt das Gebläse die Schadgase an und bläst sie durch ein Plasmarohr. In dem Plasmarohr wird die schmutzige Luft mit den Gasen CO, CO2 und NO2 in dem die Gasmolekülbindungen getrennt werden, eliminiert. Das Trennverfahren erzeugt freie Radikale, die Energie erzeugen. Die Luft, die aus dem Plasmarohr kommt, ist relativ sauber und gesund aufgrund seines reduzierten CO2-Gehalts. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Am Anfang unseres Programms Musikregenbogen hören Sie ein Lied von Arafik mit dem Titel Lirikan Matamu oder Verstohlener Blick deiner Augen. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade das Lied Lirikan Matamu, das von Arafik gesungen wurde. War von den 1970er bis 1990er Jahren populär. Trägt immer die Elvis Presley-Kostüm-Nuance mit heller Farben, die von den indischen Sängern getragen wurden. Dadurch erinnert einem indischen Sänger. Die Lieder von Arafik wurden viele Dangdut-Musikliebhaber von den 70er bis 90er Jahren beliebt. Seine Lieder erzählen über Bewunderung von einem Mann für die Frauen. Wie in den Liedern Lirikan Matamu oder Verstohlener Blick deine Augen und Pandangan Pertama oder Der erste Anblick. Nun hören Sie das Lied Pandangan Pertama oder Der erste Anblick von Arafik. Viel Spaß beim Zuhören.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku sadar dibuatnya. pandangan pertama awal aku berjumpa. Rasanya tak ingin lagi untuk berpisah, entah karena mengapa aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan hati telah bersarang cinta.
Liebe Zuhörer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm Musikregenbogen noch hören, in dem wir Ihnen einige Naturlieder von Arafik vorstellen. Der Sänger, der im Jahre 1948 geboren wurde, nachdem er den Erfolg in der Musikwelt erreicht hat, spielte er den Filmen und auch als Regisseur. Er starb im Jahre 2013. Zum Schluss unser Programm Musikregenbogen hören Sie ein Lied von Arafik mit dem Titel Cantik oder auf Deutsch Hips. Auf Wiederhören.
Cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.